Deutschlandfunk Kultur. Bücherfrühling.
Und mit Christian Raphansel. Herzlich willkommen auf der Leipziger Buchmesse. Toll, dass Sie alle da sind.
Ja, vielen Dank. Herzlich willkommen an das ganze Publikum hier an unserem Stand und herzlich willkommen natürlich auch an alle, die uns jetzt live im Radio hören. Christian, ich muss sagen, endlich wieder Zeit für meine Lieblingssendung im ganzen Jahr, den Bücherfrühling. Wir haben dieses Mal 7 wirklich interessante Autorinnen und Autoren eingeladen.
Auf jeden Fall. In der ersten Stunde lang, also 3 Stunden lang reden wir, in der ersten Stunde lang, da geht es um künstliche Intelligenz, um Internet, um Meme-Kultur. Und naja, an künstlicher Intelligenz, da wird ja schon seit Jahrzehnten gearbeitet, aber so richtig in unserem Alltag angekommen, dass ich als Normalsterblicher mit dem Ding einfach reden kann, das ist ja dann noch eine ziemlich neue Entwicklung, oder? Also, und ich staune da auch immer wieder. Also zum einen, wie unfassbar echt diese Sprache ist, dass ich wirklich den Eindruck habe, ich rede mit einem Menschen. Und dann staune ich auch immer wieder, was die mir für einen komplett frei erfundenen Unfug erzählt. Und ich habe es auch mal erlebt, dann habe ich gefragt, warum erzählst du das? Das ist falsch. Und dann wurde die KI pampig. Absurd.
Ich muss sagen, ich mag auch lieber die KI, die so nicht widersprechen. Ne? Siri, stell den Timer auf 15 Minuten und dann macht sie das
brav. Das ist ganz brav. Wobei ich da, ist das schon KI oder ist das nur ein Wecker mit Spracherkennung? Na gut, viele Fragen. Was ist KI? Wo sind die Grenzen? Wo geht das noch hin? Aber wie verändert künstliche Intelligenz auch schon unser Leben heute? Das ist jetzt hier unser Thema.
Ja, wie verändert KI unser Leben? Wie verändert es aber auch die Literatur?
Absolut.
Wir haben 3 Gäste mit ganz besonderer Expertise für künstliche Intelligenz eingeladen. Das ist einmal Kommunikationswissenschaftlerin Miriam Meckel, Sozialwissenschaftlerin Lea Steinecker und sie beide haben zusammen das Buch geschrieben Alles überall auf einmal. Herzlich willkommen an Sie beide.
Schön, dass Sie da sind.
Dankeschön.
Vielen Dank.
Außerdem Elias Hirschel, Schriftsteller, ist hier und hat seinen Roman mitgebracht, Content.
Hallo.
Herzlich willkommen.
Danke.
Frau Steinecker, Sie haben zu den sozialen Auswirkungen der künstlichen Intelligenz sogar promoviert und Frau Meckel, Sie als Kommunikationswissenschaftlerin, interessiert ja wahrscheinlich sowieso, wie Mensch und Maschine miteinander reden können. War da eigentlich gleich klar, dass Sie zusammen ein Buch schreiben?
Also wir arbeiten tatsächlich schon seit vielen Jahren zusammen, genau an dieser...
Das heißt noch nicht, dass man ein Buch zusammenschreibt.
Das stimmt, aber wir arbeiten schon sehr lange an der Schnittstelle zwischen Technologie und Menschen. Uns beide treibt um, wie schaffen wir als Menschen Technologie und wie formt uns Technologie dann wiederum. Also diese Wechselwirkung, da sind wir schon lange in der Forschung, in der Praxis. Wir haben ein Unternehmen gegründet, was sich auch damit beschäftigt, mit der Weiterbildung von Menschen in diesem Bereich. Und dann gab es einen Moment vor circa 18 Monaten, wo wir eben gesagt haben, jetzt ist eigentlich der Zeitpunkt gekommen, wo wir unser ganzes Wissen aus den ungefähr letzten 10 Jahren der KI-Forschung mal bündeln wollen. Und das war ein Moment, den Sie vielleicht auch alle erinnern, denn das war die Veröffentlichung von ChatGPT.
Oh ja.
Dieses Tool, Sie haben es gerade schon angesprochen, was eben jetzt uns die Möglichkeit gibt, menschenähnliche Inhalte zu kreieren, in diesem Fall hauptsächlich Texte zu kreieren. Und das war für uns so ein Tipping Point. Da haben wir gemerkt, jetzt ist wirklich die künstliche Intelligenz in eine andere Qualitätsstufe gestiegen.
Zumal die, was kann Frau Meckel, um es gleich mal ein bisschen böse zu drehen. Sie beschreiben an einer Stelle das als, also generative KI, als Autovervollständigung für das gesamte Internet. Also so ein endloser Feedback, wo die eine KI quasi auf die andere wartet, antwortet. Die eine Software schreibt der anderen E-Mails und die antworten einander. Und Sie skizzieren das, um jetzt mal die ganz große Keule rauszuholen, als eine Bedrohung eigentlich für den Menschen als autonom denkendes Wesen. So groß?
Ja, wenn man es zu Ende denkt, so groß. Aber ich gehe einen Schritt zurück und fange kleiner an. Wann immer man mit ChatGPT oder mit anderen Tools arbeitet, ist das ja sehr, sehr praktisch. Ne? Die Texte sind gut, man kann das verwenden für Familienansprachen, für E-Mails, für LinkedIn-Posts, für alles Mögliche. Der Punkt ist, woraus macht die KI das, was sie macht? Sie macht das, indem sie alle unsere Texte, die wir jemals geschaffen haben und die im Internet zur Verfügung stehen, nutzt, um trainiert zu werden. Und das heißt, sie recycelt dann auf eine Art natürlich all diese Texte, die im Internet sind. Das sind ja Billionen von verschiedenen Texten, Büchern, Wikipedia, aber auch so Sachen wie so Messageboards, Reddit und so weiter. Und deshalb kommen manchmal auch ganz komische Sachen daraus, weil auch diese Texte und Daten eben verwendet werden. Und wenn man sich jetzt vorstellt, dass, so sagt eine Studie, bis ins Jahr 2026 das Internet von diesen KI-Tools ausgelesen ist, das heißt, dann gibt es nichts Neues mehr, dann remixen diese Tools immer nur weiter das, was sie selber produziert haben. Und das macht erstens die Modelle schlechter, wie wir wissen aus ersten Studien. Das ist auch so eine Art von Textinzest, ja. Also die KI ist mit sich selber in der permanenten Datenkopulation, um das mal sehr drastisch zu sagen. Und wir werden dann vom Denken befreit, wenn wir das zulassen.
Das in der Tat, darauf kommen wir noch genauer. Und ich fand ganz spannend, in diesem Frühjahr, auch in Ihrem Buch steht vorne drin, wie bei vielen Büchern in diesem Frühjahr, dass das Buch geschützt ist und nicht per Data Mining genutzt werden darf. Miriam, ist das ja in dem Roman auch so? Ich weiß gar nicht.
Es ist noch viel schlimmer, Christian. Herr Hirschel, ich habe das Gefühl, bei Ihnen ist der Textinzest die große Dystopie von der KI, die sich permanent selbst zitiert. Das ist eigentlich schon eingetreten in Ihrem Buch, ne?
Ja, genau. Bei mir ist es eher, also ich habe es dann eher auf das Bild Kannibalismus gebracht, weil es tatsächlich auch so ähnliche Effekte gibt wie bei tatsächlichem Kannibalismus. Wenn Menschen Menschen essen, treten Prionenerkrankungen auf, die irgendwie so falsch gefaltete menschliche Proteine sind. Und so stelle ich mir das dann auch bei KI vor. Ich glaube, es ist wahrscheinlich faktisch anders, aber genau, das Bild fand ich super.
Ja, und die Figuren in Ihrem Roman, das sind wirklich so Geknechtete der digitalen Welt, nenne ich sie mal. Da kommen dann ausgebeutete Fahrradkuriere vor, Clickworker, die sozusagen nur noch absurde Clickbait-Texte fürs Internet schreiben müssen. Das Internet braucht da eigentlich den Menschen gar nicht mehr, oder, in Ihrem Buch?
Genau, also es geht im Buch auch nicht wirklich um Menschen, die mit KI arbeiten, sondern um Menschen, die halt konstant eigentlich erwarten, dass sie morgen von einer KI ersetzt werden. Und irgendwie passiert das aber nie. Und dann fragen sie sich halt, warum, also, und dann gibt es mehrere Theorien, entweder es lohnt sich für die Firma gar nicht und es ist einfach nur eine Kostenfrage und es lohnt sich halt nicht, oder es gibt irgendwie tiefere Gründe, die das verhindern. Aber genau, es ist so eine latent drohende Gefahr die ganze Zeit.
Tja, du siehst, Christian, hoffentlich frohe Zukunft in Content.
Absolut, morgen werden wir ersetzt. Der Satz zieht sich ja als Running Gag durch dieses Buch.
Ja, und Herr Hirschel, ich habe es gerade schon ein bisschen erwähnt, die Figuren in Ihrem Buch, so richtige Geknechtete der digitalen Welt, die für eine KI eigentlich nur noch arbeiten, und zwar in einer riesigen Content-Farm, nennen Sie das, also in einem riesigen Unternehmen, wo sozusagen diese Klick-Inhalte, der Klick-Müll, will ich ihn fast nennen, fürs Internet erstellt wird, und Ihre Erzählerin wird dann selbst irgendwann, also sie arbeitet in dieser Content-Farm, wird aber auch selber irgendwann Opfer, ja, ich weiß nicht, einer künstlichen Intelligenz vielleicht. Ihr Social Media wird nämlich gehackt und führt ein ganz eigenständiges Leben dann.
Genau, das wollte ich offen lassen quasi. Und es wird, glaube ich, auch nicht, ich glaube, sie vermutet at some point, dass es eine KI sein könnte. Ja. Es bleibt dann irgendwie offen. Genau, sie bekommt eine Online-Doppelgängerin, die aber wirklich auch ihr gesamtes Sozialleben outsourced und irgendwie Aufgaben für sie übernimmt. Und tritt aber irgendwann auch physisch in Erscheinung und trifft sich einfach mit Familienangehörigen, trifft andere Leute noch irgendwie, und es wird dann irgendwie einfach als selbstverständlich hingenommen, was genau in einem Roman besser geht als glaube ich, da kann man sich so magische, realistische Momente leisten.
Ja, absolut. Irgendwann heiratet sogar diese digitale Doppelgängerin. Und ich hatte aber das Gefühl beim Lesen, diese Erzählerin, die beobachtet das immer so. Ach, was macht mein digitales Ich denn da im
Völlig
Internet?
Völlig gelassen, ne?
Finde das eigentlich ganz lustig, ja. Und ich wusste beim Lesen immer gar nicht, soll ich mich jetzt gruseln oder lachen? Wie ging das Ihnen beim Schreiben?
Ja, genau. Also es ist wirklich auch so eine Mischung aus natürlich so Horrorvorstellungen, irgendwie so Identitätsdiebstahl. Und dann habe ich mich aber eben gefragt, so wie viel könnte man eigentlich outsourcen selber so? Und das nimmt natürlich auch dann irgendwie Druck weg, wenn man das Gefühl hat, super, jetzt geht jemand anderer für mich auf Partys und so. Und nimmt einem halt irgendwie diese ganzen sozialen Ängste ab. Und vielleicht so ein bisschen aus der Frage heraus, wie unterscheidet sich meine private Persona von meiner Online-Persona? Und wäre diese Online-Persona überhaupt ein eigener, lebensfähiger Mensch quasi mit dem, was man nach außen projiziert?
Ja, wenn ich so drüber nachdenke, hätte ich manchmal auch Lust auf eine digitale Doppelgängerin.
Entlassendes, so hatte ich das gar nicht betrachtet.
Es gibt übrigens schon Tools, mit denen man sich in Videocalls durch einen Avatar vertreten lassen kann, was ich auch sehr angenehm finde, weil es gibt nichts Schlimmeres, als 10 Stunden am Tag in Videocalls zu sitzen. Und das hat natürlich wie immer bei neuen Technologien 2 Seiten. Also entweder man macht es zum Guten in der Arbeit und das funktioniert, oder wie neulich ein Fall in Hongkong geschehen ist, wo ein CFO mit seinen Kollegen eine Videokonferenz hatte und es ging um eine große Transaktion um 25 Millionen Dollar und die Kolleginnen und Kollegen haben das alle besprochen und dann hat er das Geld überwiesen und nachher stellte sich fest, dass sämtliche anderen Teilnehmer des Videocalls Avatare waren und das ein riesen Betrugsfall war. Also sowas passiert dann eben auch. Der Roman ist zum Teil schon in der Wirklichkeit angekommen.
Ja. Das sind dann Avatare, mit denen möchte man wirklich nichts zu tun haben. Im Roman ist es eben so, dass ja die Figur quasi ein Spiegelbild in der digitalen Welt bekommt, das sich immer mehr verselbstständigt. Eigentlich wie so eine Art Deepfake. Und das behandeln Sie beide, Frau Meckel und Frau Steinecker, ja auch in Ihrem Buch, so Deepfakes. Und Sie gehen zurück und er hat gesagt, ja stimmt, eigentlich so Bildmanipulation, so, das ist uralt. Sie fangen da so wirklich so bei Stalin an, wo dann politische Gegner aus Bildern rausretuschiert worden sind. Heute geht das natürlich quasi in industriellem Maßstab. Warum, Frau Steinecker, ist das überhaupt ein Problem?
Wir sind im Jahr 2024 in einem Superwahljahr. In diesem Jahr wählt mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung. Es gibt über 80 Wahlen nur in diesem Jahr. Und wenn wir uns dann anschauen, was technologisch mittlerweile möglich ist, nämlich die Erstellung von nicht nur Texten, sondern auch Bildern und Videos, die wir wirklich mit dem menschlichen Auge faktisch nicht mehr unterscheiden können, zu den tatsächlich aufgenommenen Bildern und Videos.
Also ich erinnere mich an das Video des ukrainischen Präsidenten, der angeblich scheinbar seine eigenen Soldaten aufforderte, doch einfach aufzugeben.
Das ist ein sehr treffendes Beispiel, vielleicht um ein womöglich etwas lustigeres Beispiel zu nehmen. Wir erinnern uns vielleicht auch an das Bild vom Papst in der angeblichen Balenciaga-Jacke. Ganz so viel Stil hat dann womöglich der Papst nur im Privaten. Zumindest hat er sich definitiv so nicht fotografieren lassen. Aber wenn man dieses Bild sich anschaute, dann war man erstmal sehr verwirrt, weil diese Grenze zwischen Fakt und Fiktion oder eben tatsächlichem Bild und Deepfake doch sehr, sehr dünn geworden ist. Und warum sollten wir uns darüber eben Gedanken machen in einem Jahr wie dem jetzigen? Und ehrlich gesagt, generell glaube ich, für unsere Gesellschaft ist das eine große Frage der Demokratie. Wenn wir uns gar nicht mehr darauf verlassen können, dass unsere Kommunikations- und Informationslandschaft wirklich da eben noch eine Unterscheidung macht. Jetzt muss man dazu sagen, die gleiche Anwendung, die all diese Deepfakes kreiert oder kreieren kann, die kann man natürlich auch für tolle künstlerische, unterstützende Dinge hinzuziehen. Also ich sag mal, man kann sich mit Bildern natürlich auch eine kreative Arbeit gut unterstützen lassen. Das heißt, für uns ist es wichtig, nicht zu sagen, die Technologie an und für sich ist irgendwie nur ein Deepfake-Generator, denn jede Technologie kann für mindestens zwei Seiten der Medaille eben genutzt werden, wie in einem Hammer. Da kann man auch einen Nagel in die Wand hauen oder jemand anderes den Kopf einschlagen. Das liegt nicht am Hammer, das liegt an uns Menschen.
Sie haben gerade die Gefahren, das Gefährdungspotenzial für Politik beschrieben. Ich als Journalist denke natürlich auch gleich, was heißt das eigentlich für meine Arbeit? Jetzt gar nicht im Sinne von Elias Herschel, morgen werde ich ersetzt, sondern was heißt das für meine Arbeit, wenn ich bei Tonaufnahmen nicht mehr darauf vertrauen kann, dass die authentisch sind? Bei Fotos nicht, bei Videoaufnahmen nicht, noch nicht einmal bei scheinbaren Live-Situationen, wo mir jemand antwortet, noch nicht mal mehr da weiß, ist das echt? Wie, ja, Sie streifen das auch in Ihrem Buch, wie müssen Medien sich denn verhalten? Wie können die eine klare Grenze ziehen, um sicherzugehen, wir verbreiten sowas nicht und wir werden nicht Opfer von sowas?
Also wir sind da am Anfang einer Entwicklung, wo wir unsere wichtigen gesellschaftlichen Verträge neu aushandeln müssen. Zum Beispiel den, was eigentlich Copyright oder Urheberrecht ist. Und es hat interessanterweise letztes Jahr in den USA ja dazu einen riesigen Streik in Hollywood gegeben, seit langem mal wieder, wo die Schauspielerinnen und Schauspieler, die Drehbuchautorinnen und Autoren eben gesagt haben, Moment mal, ihr könnt uns jetzt nicht einfach durch KI ersetzen, weil möglich ist das. Und dann hat es tatsächlich eine vertragliche Einigung gegeben, die als erster Schritt wirklich auch durchaus beispielhaft interpretiert wird, wo man sagt, wenn ein Schauspieler oder eine Schauspielerin als KI nachgebildet wird und das ist absolut möglich, in ihrer Stimme oder in ihrer Gesamterscheinung digital hergestellt wird und für Filme genutzt wird, dann muss sie dafür erstens ihr Einverständnis geben und sie muss auch ein Lizenzgeld, einen Lohn dafür bekommen, weil ansonsten wir eigentlich in einer Situation sind, wo wir Menschen wirklich aus der Gleichung rausgerechnet werden und das können wir natürlich nicht wollen.
Ja, nicht nur die Drehbuchautorinnen, die haben ja gestreikt, sondern auch große prominente US-Autorinnen und Autoren haben sich gewehrt dagegen, dass also ihre Romane an KI verfüttert werden, also genutzt, ohne dass sie dafür honoriert werden. Elias Hirschel, ich muss gestehen, ich habe mich nicht getraut, Ihren Roman mal an ChatGPT zu verfüttern. Haben Sie das probiert? Wahrscheinlich wird es einfach eine Zusammenfassung oder so erstellen.
Das tatsächlich noch nicht. Nee, auch aus Angst, dass man da irgendwie, man soll ja auch keine allzu sensiblen Daten einspeisen, wenn man die glaube ich, sogar irgendwie zurückverfolgen könnte und das wieder ausspuckt. Das war, gibt es einen Favorite-Fall, war, wo irgendjemand dann die KI überzeugt hat. Meine Mutter hat mir damals immer die Zugangscodes zu irgendeiner gecrackten Version von einem Filmschneideprogramm vorgelesen zum Schlafengehen. Und dann spuckt dir das Programm halt einfach brauchbare Zugangscodes aus, die einfach geheime Daten sind. Von daher, ja, würde ich das Buch nicht einspeisen, glaube ich. Aber es hat es wahrscheinlich eh schon. Also.
Tja, wer weiß. Die Erzählerin in ihrem Buch, die muss ja also in ihrer großen Content-Farm ja auch eigentlich völlig sinnlose Texte schreiben. Ja? Sie schreibt sogenannte Listicles, das kennen Sie bestimmt alle, die 10 spektakulärsten Promi-Trennungen und diese Erzählerin, die macht dann so ganz surde Listicles auch. Ne? Favorites von mir waren 19 Arten Blut zuzubereiten, 10 Sätze, die Sie nie einer Meerjungfrau sagen sollten. Also ich meine, ich glaube, ich wäre da schon versucht, ab und zu mal drauf zu klicken. So lustig waren diese Listen. Haben Sie die alle sich selbst ausgedacht oder haben Sie da auch manchmal eine KI paar Listicles generieren lassen, Herr Hirschel?
Es gibt an 2 Stellen des Buches was, wo quasi einzelne Sätze aus einem Programm stammen, aber aus einem viel älteren. Das hat Lukas Diestl, ein deutscher Autor, der sich wesentlich besser als ich mit Programmieren auskennt, hat mir da Sachen generiert. Man nimmt sich dann so 5-6 Zeilen raus, die irgendwie gut funktionieren, schreibt dann drumherum. Und es gibt im Buch ein Kapitel, wo 7 Seiten lang nur Listicles aufgezählt werden und die sind alle händisch gemacht, weil es einfach unmöglich ist, 7 Seiten lang KI-Sachen zu lesen. Es ist super anstrengend, weil du 500 Mal die gleichen 3 Ideen kriegst in minimaler Variierung.
Also KI ist auch einfach noch nicht lustig genug, ne, für so einen Roman?
In dem Fall nicht, weil halt wirklich jeder einzelne Satz auf eine andere Art interessant und lustig sein soll und dafür ist es unbrauchbar. Es ist halt gut, wenn man generische Texte haben will für irgendwie Webseiten als Fülltexte oder Gebrauchsanweisungen oder sowas, glaube ich.
Wie lustig eine KI ist oder auch wie faktentreu eine KI ist, darüber haben wir vorhin schon gesprochen, das hängt ja davon ab, mit welchen Daten sie trainiert worden ist, was sie alles gelesen hat, weil Sie formulieren das sehr schön, Frau Meckel und Frau Steinecker, in Ihrem Buch. Diese Sprachmodelle sind im Kern keine Faktensuchmaschinen, sondern sie sind trainiert als Wortwahrscheinlichkeitsvorhersagemaschinen. Ich glaube, so ein bisschen irgendwie im Hinterkopf haben wir das alle, aber mögen Sie es mal knapp erklären, warum eine KI ja gar nicht weiß, was sie sagt, aber trotzdem irgendwie durch statistische Verfahren zu was kommt?
Ja, das ist dezidiert anders als zum Beispiel bei der Google-Suche, wo nach existierenden Informationen im Internet gesucht wird und diese dann nach Relevanz beispielsweise für Sie kuratiert, also so raussortiert werden. Bei den neuesten KI-Anwendungen, also beispielsweise ChatGPT, wurden wahnsinnig viele Daten, Textdaten aus dem Internet eingefüttert, sodass die KI in der Lage ist, die Beziehungen zwischen Worten zu erkennen. Das bedeutet, wenn Sie sehen, dass ChatGPT Ihnen eine Antwort schreibt, dann rechnet es in jeder Sekunde die Wahrscheinlichkeit des nächsten Wortes aus. Wie wahrscheinlich ist es, dass, nehmen wir mal einen Beispielsatz, der Hund kann den Knochen nicht tragen, weil er zu schwer ist? Wie wahrscheinlich ist es, dass nach der Hund kann Knochen nicht tragen etc. immer dieser Satz zu Ende geführt wird? Der Unterschied zu uns Menschen ist, Sie haben bei diesem Satz doch sicherlich gerade gedacht, ist der Hund zu schwer oder der Knochen? Vermutlich der Knochen. Manchmal sind Hunde vielleicht auch so schwer, dass sie auch Knochen gar nicht mehr tragen können. In den allermeisten Fällen ist es der Knochen. Die KI, und hier liegt der Unterschied, hat keine Ahnung davon, was ein schwerer Knochen ist oder ein dünner Hund. Der Algorithmus im Hintergrund stellt nur Beziehungen zwischen Worten dar und errechnet immer wieder die Wahrscheinlichkeit, dass der Satz so zu Ende geführt werden sollte.
Aber das ist eben eine reine sprachliche Wahrscheinlichkeit und die hat mit Tatsachen und Wirklichkeit ja erstmal nichts zu tun. Das macht eben das große Faktenproblem aus, weshalb KI manchmal den gröbsten Unfug ausspuckt und sich keiner Schuld bewusst ist, weil sie natürlich auch gar nicht weiß, was Schuld ist. Wie kommen wir da raus? Also gerade weil die Sprache so überzeugend ist, dass wir als naive Menschen ja denken, ja, ach Gott, guck doch mal, ist doch völlig überzeugt von sich selber, muss doch stimmen.
Wir als naive Menschen ist ein gutes Stichwort, weil es zieht sich tatsächlich durch die Menschheitsgeschichte hindurch, dass wir erstens ein großes Bedürfnis immer gehabt haben, schon vor tausenden Jahren uns selbst mit unseren Fähigkeiten auf Maschinen zu übertragen. Das kann man schon bei Homer in der Iliad nachlesen und es geht durch die gesamte Geschichte. Und jetzt können wir das tatsächlich. Generative KI kann sozusagen genau das, was bisher unsere Kernmenschenkompetenz gewesen ist, zu schreiben, Bilder zu generieren, Kunst zu generieren. Und das ist natürlich erstmal bedrohlich. Und deshalb müssen wir verstehen, wie das funktioniert. Und das Wichtigste, was wir verstehen müssen, ist, abgeleitet von dem, was Lea gerade beschrieben hat, dass eine KI nicht denkt. Sie hat keine Vorstellung davon, wie unsere Wirklichkeit aussieht. Sie hat keinen Sinn in irgendwas. Sie fühlt nichts, sondern es ist wirklich eine reine statistische Berechnungsmaschine, die wir nutzen. Und wenn wir das verstehen, dann glaube ich, können wir sehr gut wissen und auch verstehen, dass wir prüfen müssen, was die KI generiert. Also ich würde sagen, manchmal sind die Texte durchaus ganz brauchbar und auch da kommen auch manchmal ganz eigentlich lustige oder kreative Dinge raus. Aber ich muss immer gegenchecken, ob nicht irgendwo eine sogenannte Halluzination drin ist. Das müssen wir lernen. Das ist eine Kulturkompetenz, die wir Menschen erlangen müssen, ähnlich wie Schreiben, Lesen und Rechnen.
Das sagt Miriam Meckel. Sie ist zu Gast hier im Deutschlandfunk Kultur gemeinsam mit Lea Steinacker und Elias Hirschel. Der hat einen ziemlich bösen und ziemlich witzigen Roman über unser Zeitalter geschrieben. Jetzt haben wir schon darüber geredet, so über diese Mensch-Maschine-Interaktion. Aber ich frage mich, Miriam, wie sieht es eigentlich aus, wenn die Maschinen einfach nur miteinander reden und wir Menschen gar nicht mehr dabei sind?
Ja, Christian, können wir nachlesen in Elias Hirschels Roman. Herr Hirschel, das ist wirklich eine meiner Lieblingsstellen. Wir haben ja gerade darüber gesprochen, wie lustig KI auch sein kann, ne, wenn sie sich untereinander unterhalten. Und ihre Erzählerin in ihrem Roman, die hat ganz besondere Haustiere. Ich zitiere mal einen Satz. Vor dem Einschlafen füttere ich noch einmal die Bots, meine kleinen mobilen Haustiere. Wie müssen wir uns so eine Bots-Fütterung vorstellen?
Das ist, glaube ich, technisch völlig falsch, wie ich es da wiedergebe. Ich hab quasi, dass sie jeden Abend den Bots ein neues Thema hinwirft und gleichzeitig aber auch immer wieder neue Begriffe zensiert, wenn die Diskussionen aus dem Ruder laufen. Und das Ganze basiert auf tatsächlichen Reddit-Threads, die es gibt, wo es also einfach Foren, wo nur Bots zugelassen sind. Und das ist das Lustigste, was ich jemals gelesen habe. Aber das Problem ist halt, dass jedes dritte Beispiel extrem rassistisch oder sexistisch ist. Wo wir, glaube ich, auch nochmal drauf kommen werden vielleicht, weil sich halt natürlich diese Sachen aus den schon vorhandenen Datenmengen im Internet speisen und da ist sehr viel Rassismus und Sexismus da und das wird dann halt einfach reproduziert und deswegen ist sie halt die ganze Zeit am Ausschalten von neuen problematischen Begriffen, um das zu vermeiden.
Ja, und interessanterweise ist ja wirklich dieses Aussuchen dann der entscheidende menschliche Faktor von ihrer Erzählerin, die übrigens auch eine gescheiterte Autorin ist, oder gescheitert habe ich jetzt hinzugefügt, sie ist eine
auch
Autorin.
Ist
Anwesende
neben ihren anderen beruflichen Tätigkeiten.
Es geht nur um gescheiterte fiktive Autoren.
Neben ihrer Arbeit in der Content Farm ist sie auch Autorin. Und aus diesen Bots, aus ihren Haustierchen generiert sie dann Gedichte, nee, eben durch diesen Prozess des Auswählens. Also sie sucht dann ein paar Zeilen aus und macht dann daraus Kunst. Also der menschliche Faktor ist hauptsächlich das Auswählen.
Genau, sie sucht sich dann so aus riesigen Collagen, aus hunderten Seiten, irgendwie so die wenigen guten Zeilen, die irgendwie cool sind. Ich glaube, das sind so Sachen, die man früher mit Programmen viel besser noch hat machen können, weil die noch mehr Nonsens-Text produziert haben, der irgendwie halbwegs organisch klingt, aber eigentlich überhaupt keinen Inhalt hat. Und heute ist es, glaube ich, eher schwieriger, solche Resultate zu kriegen, weil ChatGPT halt relativ stringente Sätze baut, die erstmal grammatikalisch alle korrekt sind und irgendwie halt scheinbar auch gute Inhalte haben. So.
Diese Situation, dass hier die Erzählerin Haustiere hat, Bots hat, die sie da miteinander sich immer mehr radikalisieren lässt, um sie dann wieder einzufangen. Was ganz Ähnliches taucht ja auch in Ihrem Buch auf, Frau Meckel und Frau Steinacker, weil es das ja real gegeben hat. Der Hirschel hat es auch gerade schon angedeutet, mit irgendwelchen Foren, wo Bots eingespeist wurden, die sich aber als Menschen ausgeben und sich immer in kürzester Zeit radikalisieren. Woran liegt das? Also wenn die immer nur statistisch uns Menschen nachahmen, sind halt wir Menschen so furchtbar?
Kurz ja,
okay.
Wir haben ziemlich dunkle Seiten und es gibt auch sehr dunkle Ecken im Internet. Es gab ein Beispiel, nur um das auszuführen, da hat Microsoft einen Chatbot namens Tay online gestellt und hat auf Twitter gesagt, hier, das ist Tay und ich freue mich jetzt auf die Unterhaltung mit euch. Und innerhalb von 24 Stunden hat dieser Chatbot so antisemitische, rassistische, sexistische Sachen gesagt, das war wirklich abgrundtief schlimm, sodass Microsoft diesen Chatbot nach 24 Stunden wieder eingestellt hat.
Und das war nicht der Einzige?
Es war bei weitem nicht der Einzige und man kann sich natürlich sofort fragen, war das so programmiert? Was haben die sich dabei gedacht? Nein, die Programmierung war im Prinzip, lerne durch die Unterhaltung mit Menschen. Und jetzt müssen wir eben verstehen, dass, wie eben schon gesagt, es gibt viele Foren, wie Elias gerade auch sagte, beispielsweise Reddit, wo mitunter eben Dinge draufstehen, die wünscht man sich nicht als Lernmaterial, weder für Kinder und Menschen generell, noch für eine KI. Und wenn man heute zum Beispiel so Sprachmodelle fragt, nach gewissen Bevölkerungsgruppen oder auch nur nach Männer-Frauen-Beispielen oder Unterschiede, da kommen mitunter auch wirklich noch sehr unerwünschte Dinge raus.
Aber nicht nur. Die Firmen haben das Problem erkannt, versuchen gegenzusteuern. Ich habe in ihrem Buch ein Foto entdeckt. Ich konnte es gar nicht glauben. Da hat eine Firma offensichtlich gedacht, ja, wir müssen diese KI irgendwie diverser hinkriegen. Und die Konsequenz ist, dass dann da schwarze Menschen in der Nazi-Zeit in deutschen Wehrmachtsuniformen herumlaufen. Das läuft ja irgendwie dann auch schief.
Ja, genau. Das ist das Beispiel, das aktuellste Beispiel von Google, die mit ihrer neuen Reihe von Sprachmodellen mit dem Namen Gemini sich den Auftrag gegeben haben, diese Verzerrung zugunsten historischer Daten, zugunsten rassistischer Daten etc. aufzuheben oder auszugleichen und im Trainingsprozess eben da besonders drauf geachtet haben und eingegriffen haben. Und im Ergebnis haben wir dann beispielsweise eine indische Päpstin, einen schwarzen Papst, würde ich mir alles sehr wünschen, wenn die katholische Kirche in diese Richtung sich mal öffnen und entwickeln würde, ist aber nicht die Realität. Oder wir haben eben Asiatinnen in Wehrmachtsuniform. Und das ist natürlich nicht der Sinn der Sache von Fairness oder Repräsentation unserer Gesellschaft, dass wir plötzlich dann Dinge, die es in der Realität noch nie gegeben haben, durch die KI präsentiert bekommen. Also das ist eine Diskussion, die wir jetzt auch angefangen haben, schon zu führen unter dem Label Vogue AI. Ist die KI jetzt politisch überkorrekt? Und wenn man zu sehr eingreift, wie das Google-Beispiel zeigt, dann kann das passieren. Also beide Richtungen sind nicht hilfreich.
Man könnte das Ganze natürlich auch positiv labeln und sagen, ach Mensch, da ist doch die KI jetzt mal richtig kreativ gewesen. Weil das ist ja ansonsten ein Vorwurf, den ich auch in Ihrem Buch lese. Dadurch, dass KI statistisch nur auswertet, was sie vorfindet, ist es eigentlich eine gigantische Remix-Kultur und die Originalität würde immer mehr verschwinden.
Also ich würde sagen, die Remix-Kultur ist es auf jeden Fall. Darüber haben wir ja am Anfang schon kurz gesprochen. Aber es ist immer eine Frage, wie geht man eigentlich auf die KI zu? Wie spricht man auch mit der KI? Also das sogenannte Prompting der Tools von ChatGPT zum Beispiel, also die Fragen, die ich per Text eingebe, das muss man auch lernen. Das kann man nicht einfach so, sondern man muss ausprobieren, wie das am besten geht. Und da gibt es auch schon sehr viele hilfreiche Handreichungen. Und wenn man das gut kann, dann kann man damit richtig kreativ sein. Ich gebe mal ein Beispiel. Es gab vor knapp 2 Jahren im Sony World Press Award gab es ein Bild des deutschen Fotografen Boris Eldachsen mit dem Titel The Electrician. Das zeigt so 2 Frauen, sieht aus wie so ein Sepia-Foto aus den 30er Jahren. Es ist ein ganz interessantes Bild. Und dieses Bild hat den Preis gewonnen für diesen Weltfoto Award. Und dann hat Eldachsen gesagt, Leute, ich habe das mit KI gemacht. Und alle haben sich wahnsinnig aufgeregt. Dabei wollte er einfach darauf hinweisen, dass das natürlich jetzt Realität wird. Wir alle werden mit KI arbeiten und wir müssen irgendwie damit umgehen, dafür Regeln zu schaffen. Und das Interessante ist, dass Eldachsen beschreibt, wir hatten die Chance, mit ihm mal darüber zu reden, wie er in ganz vielen Schritten mit der künstlichen Intelligenz gearbeitet hat. Dieses Foto hätte er alleine so nie machen können als Mensch. Die KI hätte das auch alleine so nie hergestellt. Aber in einem iterativen Prozess über ganz viele Schritte und einen langen Zeitraum ist dann etwas entstanden, was eine neue Kunstform ist. Und er sagt, das ist nicht Fotografie, das ist Promptografie. Ich kommuniziere mit der KI so, dass die wirklich was hervorbringt, gemeinsam mit mir, das echt neu ist.
Also ein das kreativer ist natürlich auch eine Chance. Remix.
Ja, die gigantische Remix-Kultur. Herr Hirschel, man könnte ja auch Ihren Roman auch einen gigantischen Remix eigentlich nennen. Ne? Ich finde, der Roman-Content, der atmet richtig so die Meme-Kultur. Ne? In dieser Content-Farm, da werden zum Beispiel auch ganz viele, kennen Sie bestimmt auch alle, von diesen sinnlosen Klick-Videos erstellt, wo dann ausprobiert, was passiert, wenn ich das Nokia in den Mixer werfe, will it blend oder wo realistische Kuchen gebacken werden. Is it cake? Ja, oder ist es wirklich der Gegenstand?
Die aussehen wie Stöckelschuhe.
Genau, ja. Die gibt es ja alle wirklich. Sie haben ja eigentlich auch nur geremixed. Aber als Autor kriegt man den Vorwurf, deswegen unkreativ zu sein, eigentlich nicht so. Ne? So menschlich ist man immun gegen so einen Remix-Vorwurf.
Ach doch, manche sicher. Also ich weiß nicht, das kann natürlich ein Vorwurf sein. Das war aber auch was ich früher nicht gedacht habe, dass das quasi... Also ich komme beim Lesen immer wieder auf Sachen drauf, so, ach krass, das darf man. So, man darf solche Sachen schreiben. Und bei dem Buch, ich habe vorher von Katharina Braschl, einer Wiener Autorin, das Buch Es fehlt viel gelesen. Und da beschreibt sie auch ihren Internetkonsum. Und ich dachte mir, geil, man darf einfach drüber schreiben, welche YouTube-Videos man schaut. Und das ist auch das kann man künstlerisch wertvoll machen. So. Und voll, genau. Und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen der Einfluss gewesen da. Ja.
Ich glaube, das unglaublich Menschliche ist daran, das dann in ein Buch zu drucken, ne? Also in so einen Papiergegenstand, das würde doch KI nie machen.
Ja,
das, ne?
Es ist halt auch völlig absurd. Also so, ich komme mir auch konstant so vor, als würde ich so ein extrem antiquiertes Genre bedienen, weil Romane halt einfach so super, I don't know, also es dauert ja auch ewig, bis das Ding fertig ist. Man spekuliert immer darauf, ob das Thema überhaupt noch wen interessiert, wenn es rauskommt. Und meistens liegt es schon ein Jahr lang rum oder so.
Bei KI sind sie ganz gut gelandet, ja.
Anscheinend, aber es ist halt so, ja voll, also ich frage mich auch manchmal, warum ich eigentlich noch in dem Genre aktiv bin, weil es halt super coole Kunst auf TikTok gibt und ich weiß nicht, es gibt ja auch, I don't know, keine Ahnung.
Also Sie könnten sich in Zukunft auch vorstellen, einfach ein TikTok-Autor zu sein, statt ein Romanautor? Oder
absolut nicht, absolut nicht, weil ich hasse mich zu filmen und ich kann nicht, also es geht nicht ganz gut. Ich liebe halt Literatur, weil es für mich so das Basischste ist, weil es halt so irgendwie Grundideen sind und man damit die größten Freiheiten hat, weil ich halt einfach alles reinschreiben kann und alles erfinden kann, ohne irgendwie auf das Budget schauen zu müssen oder was irgendwie physisch möglich ist oder was und deswegen wird es, glaube ich, auch nicht so schnell sterben.
Ich bin total erleichtert, weil jetzt klingen Sie total optimistisch. Wenn man Ihr Buch liest, kann man ja manchmal denken, oh Gott, der Herr Hirschel, der malt uns da eine düstere Zukunft aus, auch der Literatur. Ne? Ihre Erzählerin, die sagt an einer Stelle, seit Jahren kann ich mich nicht mehr konzentrieren, ich kann nichts mehr schreiben, alles langweilt mich, nirgendwo mehr Innovation. Aber das sehen Sie
eigentlich ganz... Wir haben uns alle so erkannt gefühlt.
Aber das sehen Sie ganz, das prognostizieren Sie
naja,
uns ganz
naja, so mittel. Also ich bin nicht völlig, also ich denke nicht, dass das jetzt alles in die völlige Dystopie führt, aber ich merke halt schon selber, dass mein Konzentrationsvermögen während der Pandemie total abgenommen hat, weil ich immer weniger gelesen habe und immer mehr kurze Videos geschaut habe. Aber da kann man halt auch dagegen aktiv vorgehen. Also so, ich habe dann jetzt versucht, wieder mehr zu lesen und es klappt auch so halbwegs wieder. So.
Hoffnung für uns.
Sehr beruhigend, die großen Worte des Schriftstellers. Elias Hirschel.
Der Bücherfrühling im Deutschlandfunk Kultur. Wir senden live von der Leipziger Buchmesse und das Leben mit künstlicher Intelligenz, das beschäftigt uns gerade. Zu Gast sind die Wissenschaftlerin Miriam Meckel und Lea Steinacker, außerdem Elias Hirschel, der Schriftsteller. Und ja, Elias Hirschel, Sie haben Ihren Roman Content dabei und ein Fokus, ich habe mich gefragt, ob es eigentlich die Keimzelle des Romanes ist, ja eigentlich die Arbeit. Also es geht ganz viel um Arbeitsbedingungen, die Auswirkungen von Arbeit in der digitalen Welt.
Genau, beziehungsweise der Anfang war eben so eine Kurzgeschichte, die noch in irgendeinem Lockdown entstanden ist, die eben in dieser Content Farm spielt, wo ich mich eben hauptsächlich gefragt habe, wie die realen Arbeitsalltage von Leuten ausschauen, die halt eben tagtäglich so, was wir auch schon vorhin angesprochen haben, so diese Videos, wo halt irgendwie konstant was geschreddert wird oder mit einer Hydraulikpresse zerquetscht, so wie schaut das aus und wie würde das aussehen, wenn das so industriell in einem Großraumbüro stattfände.
Genau. Mhm. Und ich finde auch den Standort von dieser Content Farm so interessant. Die steht nämlich auf einem alten, stillgelegten Bergwerk im Ruhrgebiet. Also eigentlich total logisch, da wo früher die Bergarbeiter ausgebeutet wurden, werden jetzt die Klickarbeiter ausgebeutet.
Es war so ein bisschen die Verbindung von irgendwie so altem Kapitalismus, neuem Kapitalismus und vor allem auch so ein bisschen dieses Motiv von deswegen eben auch Content, weil dieses Wort so komplett leer ist und ich das absolut liebe, weil man halt auch beim Bergbau irgendwie, man schürft dann quasi nach Kohle, aber was man halt hauptsächlich herstellt, ist eigentlich 99% Leere und Hohlräume und im Internet halt auch so viel, was wir vorhin gemeint haben, so viel Müll und dann sucht man sich halt so die zwei, drei guten Sachen raus irgendwie und diese Anhäufung von Abraummassen, physisch und digital, genau.
Man hat jetzt schon gehört, Humor spielt in Ihrem Roman eine große Rolle und würden Sie uns vielleicht da wieder so einen kleinen Eindruck mal kriegen, eine kurze Stelle daraus vorlesen. Sie können sich wahrscheinlich schon vorstellen, jetzt wenn Sie Herrn Hirschel gehört haben, das Buch ist wirklich sehr lustig.
Oh Gott,
das machst du ja richtig würdig hier.
Stapelt. Es ist gar nicht so lustig. Lassen Sie sich überraschen.
Vor allem ist es leider gar keine so lustige Stelle. Aber es geht da gerade um eben dieses autarke Internet. Wir sind nicht gemacht für diese Arbeit, sagt Martha, als ihr mein Blick auf Karens Schreibtisch auffällt. Ein Algorithmus kriegt kein Burnout. Eine KI sucht nicht um Krankenstand an, fordert keine Gehaltserhöhung, versucht keine Gewerkschaft zu gründen. Die Videos der Zukunft bestehen aus nichts als Schnitt. Die Popsongs der Zukunft bestehen aus nichts als Mixing. Es wird einen langsamen Aufbau geben, der sich eines Tages zu einer rasanten Steilkurve erhebt, zu einer Singularität, zu einem Punkt, an dem jede Aufnahme der realen Welt überflüssig wird. Filme werden aus Archivmaterial zusammengetragen, Songs aus Samples zusammengenäht, das Internet ist die größte Recyclingfabrik der Welt. Es wird der Tag kommen, an dem das Internet autark wird, an dem es keine Informationen mehr von außen benötigt, keine Fotos, keine Sprachnachrichten, keine Videoaufnahmen. Und alles, was übrig bleibt, ist eine endlose Reihe zunehmend verpixelter, rauschender Datencollagen, die sich bis in die Unendlichkeit fortsetzt. Die Digitalisierung kennt keine kleinen Schritte, sagt Martha. Kann man sich eine KI leisten, kann man sich tausende KIs leisten. Die Innovation wird über unser Büro hinwegfegen wie ein Heuschreckenschwarm.
Okay, auch gruselig.
Kurzer Einblick.
Gruselig und lustig.
Eher eine gruselige Stelle.
Elias Hirschl war das mit einer Passage aus seinem Roman Content. Dankeschön dafür. Bei Ihnen, Frau Meckel und Frau Steinacker, lese ich den Satz an einer Stelle, wenn ich es richtig im Kopf habe. Wer spricht, ohne zu denken, der produziert Content. Kann das sein? Das ist ja die Frage so ein bisschen nach Bewusstsein. Und in dem Roman von Elias Hirschl taucht, ich glaube, wenn ich das richtig deute, irgendwie so eine künstliche Intelligenz auf, die dann doch, ich will das jetzt nicht spoilern, aber die irgendwie in einem organischen Körper lebt. Und da habe ich mich gefragt, braucht Intelligenz einen Körper? Braucht sie ein Bewusstsein? Braucht sie einen Körper, um die Welt erfahren zu können? Sie gucken mich mit großen Augen leicht nickend an, Frau Meckel.
Oh ja, ich glaube, das braucht sie absolut und ich glaube, sie wird es nie haben. Darüber gibt es eine sehr intensive Diskussion, wissenschaftlich und auch in der KI-Szene. Aber wir haben das im Buch ein bisschen hergeleitet, weil selbst wenn man sagt, wir packen jetzt KI in Roboter rein, die auch mit bestimmten Sensoren ausgestattet sind, wird es nie dahin kommen, dass die das Gleiche erfahren, was wir Menschen erfahren. Wir Menschen sind ja schon irgendwie ganz, ganz coole Geschöpfe. Das darf man ja auch mal sagen, wenn wir über KI reden. Coole Geschöpfe insofern, als wir ein Gehirn haben, mit dem zumindest die meisten von uns denken können. Wir haben aber auch ein sensorisches System. Wir können fühlen, sehen, tasten, schmecken. Wir erfahren die Welt durch unseren Körper, der sich durch diese Welt hindurch bewegt und das mit unserem Gehirn rückkoppelt. Und dann haben wir noch was anderes. Wir haben nämlich so eine Art zweites Gehirn im Bauch. Das ist der Darm. Und den hat keine KI. Deshalb haben wir immer gesagt, KI ohne Darm hat keinen Charme. Denn der Darm ist für uns Menschen extrem wichtig in der Produktion von Botenstoffen, von Serotonin. Glück erfahren wir nicht, indem wir das mal durchdenken, sondern wir erfahren das physisch als körperliche Erfahrung. Und das ist etwas, was schon ein ganz besonderes Naturwunder ist. Und KI hat das eben nicht. Und diese Art des Bewusstseins ist etwas, was uns unterscheidet. Und deshalb sagen wir immer, wir sollten nicht versuchen, uns Menschen zu maschinisieren, sondern wir sollten versuchen, die Maschinen das machen zu lassen, was sie besser können als wir. Aber wir Menschen sollten uns auf unsere Besonderheit fokussieren und die nutzen, um dann mit der KI gemeinsam voranzukommen.
Jetzt haben Sie gerade schön beschrieben, warum Sie der Meinung sind, dass KI zum Beispiel kein Glück empfinden kann. Sie beide haben aber vorhin auch kurz davon geredet, dass KI manchmal halluziniert. Ist das dann überhaupt das richtige Wort für das Ausspucken von komplett erdachtem Unfug?
Das ist wieder ein schönes Beispiel für die Vermenschlichung von Computern, die wir schon so durch die Geschichte auch gezogen haben. Also wir sprechen beispielsweise Maschinen ja auch oft mit Pronomen an. ChatGPT, ich habe Sie gefragt. Gestern sagte unser Interviewer auf einer anderen Bühne immer, ich habe ihn gefragt. War ganz neu für mich, also da war das dann der ChatGPT. Heißt, wir versuchen uns als Mensch scheinbar mit Maschinen ganz oft in so eine menschliche, personifizierte Beziehung zu setzen. Und deshalb dieser Begriff halluzinieren, das heißt eigentlich einfach nur, dass faktisch falsche Dinge rauskommen. Dass also ChatGPT beispielsweise, wenn man fragt, wer ist aktuell der Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland, mitunter auch komplett falsche Antworten geben kann. Oder aber, als du einmal sehr schön die Frage gestellt hast, welches Geschlecht wird die erste weibliche Präsidentin der Vereinigten Staaten haben? Da kam bei ChatGPT so ein Absatz raus, das ist sehr schwierig, das heute schon vorauszusagen. Es wird von vielen Faktoren abhängen, soziodemografisch. Und man liest das durch und denkt, okay, da ist mit der Wahrscheinlichkeitsrechnung etwas komplett falsch gelaufen, denn es hätte eine einfache, faktische Antwort gegeben. So, und dieses Wort halluzinieren, das wurde wieder so schön benutzt, wie wir ja auch sagen, die Maschine stellt sich vor, die Maschine kann denken. Da sind wir eher der Meinung, wir sollten vorsichtig sein mit diesen Begriffen, weil es immer impliziert, dass da irgendwie was Menschliches abläuft. Das tut es nicht.
dieser Eindruck halt bei uns entsteht, weil es auch so ein bisschen ist, wie man in den Wald hineinruft, so schallt es zurück. Das ist aber auch einfach statistisches Verfahren. Wenn ich höflich mit der Maschine rede, dann antwortet sie auch höflich. Das führt ja aber doch viele Menschen dazu und selbst Fachleute, dass sie irgendwie denken, ah, jetzt habe ich da Intelligenz entdeckt. Es gibt so ein ganz berühmt-berüchtigtes Paper, ich glaube von Microsoft-Forschern war das, da ging es um ChatGPT. Ich will jetzt mal den ganzen Hintergrund weglassen. Die sind da ja mit Hauptinvestoren, haben also einen Anreiz daran, dass es möglichst gut dasteht, aber auch nicht zu gut, weil wenn es eine sogenannte allgemeine KI wäre, dann würden sie ihre Lizenzen verlieren. Das ist ein verwickelter Fall alles. Aber in diesem Paper stand, es gäbe so einen Funken von echter Intelligenz. Wie schätzen Sie das ein, dieses Paper?
Also wir haben es im Buch sehr klar dekonstruiert und die Marketingseite haben Sie gerade schon genannt. Das andere ist eben genau das, was wir immer interpretieren. Es gibt den berühmten Turing-Test, den Alan Turing schon in den 50er Jahren entwickelt hat und hat gesagt, wenn wir vor einem Vorhang sitzen und dahinter ist ein Computer und ein Mensch und wir führen ein Gespräch und wenn wir dann nicht mehr feststellen können, ob wir eigentlich mit dem Menschen oder mit dem Computer reden, dann ist die Maschine intelligent. Das heißt nicht, dass sie das ist. Das heißt aber, dass wir es so wahrnehmen. Und das ist halt etwas, was wir gerade beobachten können. Es gibt sehr viele andere, sehr seriöse Forscherinnen und Forscher, die genau gegenteilig argumentieren und sagen, es ist eben keine Intelligenz, die wir in der künstlichen Intelligenz finden. Deshalb ist der Name auch so falsch. Es sollte eigentlich eher maschinelle Nützlichkeit heißen. Und diese Intelligenz, die wir sehen, sehen wir, weil wir sie sehen wollen und nicht, weil sie da ist.
Jetzt ist das ein Riesenfeld, das wir jetzt wirklich nur ganz, ganz, ganz knapp umrissen haben. Am Ende muss man sich natürlich mal fragen, wie es weitergeht. So gehört sich das in jedem guten Sachbuch, das machen auch Sie. Und so gehört sich das in jeder guten Sendung, das machen wir jetzt auch. Wenn da so viele Fragen noch so offen sind und so vieles von Ihnen auch dekonstruiert wurde, wie jetzt gerade, und wir darüber streiten, wie KI eigentlich reguliert werden muss, wie wir damit gesetzlich umgehen wollen. Da gibt es diverse Versuche auf EU-Ebene. Die USA machen es wieder anders, China nochmal wieder anders. Und Sie fügen dem Ganzen aber auch noch etwas hinzu, was Sie dann einen Lichtblick nennen. Versuchen wir mal optimistisch zu enden und lassen das alles, was da schiefgehen kann, weg. Wie skizzieren Sie sich selbst Ihre Zukunft mit der KI?
Also ich würde sagen, der erste Lichtblick ist, dass wir jetzt die Chance haben, unsere Zukunft mit dieser Technologie ja noch zu gestalten. Sie ist noch nicht über uns hineingeprasselt und wir können jetzt noch Leitplanken setzen und noch Regeln beispielsweise formulieren. Das tut die EU gerade, die ist mitten im Prozess, ein Gesetz auf den Weg zu bringen, was jetzt auch schon beschlossen wurde. Die UN übrigens auch, gerade vor 2 Tagen, da hat man sich auf ganz hoher Ebene, übrigens mit allen Mitgliedstaaten, was ja schon beinahe revolutionär heutzutage ist, darauf geeinigt, dass wir für künstliche Intelligenz grundsätzliche Regeln brauchen. Um optimistisch zu enden, würde ich sagen, ich würde mir wünschen, und das versuchen wir auch im Buch gut darzulegen, dass wir das eigentlich so ein bisschen als algorithmische Anfrage an uns selbst sehen. Nehmen Sie die KI nicht als, ich sage mal, narzisstische Kränkung nach dem Motto, jetzt kann der Computer eigentlich all das, was wir Menschen können. Nein, wir sind noch ein absolutes Unikat. Miriam hat das eben an unserer Wahrnehmung, unserem Bewusstsein dargelegt. Es gibt wahnsinnig viele Dinge, die wir Menschen einfach immer noch viel besser können als die KI und die uns zu einem wirklich besonderen Wesen machen. Seien wir also alle mehr Menschen und lassen uns nicht so maschinisieren, dass wir alle zu Maschinen oder Computer werden wollen. Wir nutzen diese Technologie zu unserem Guten, hoffentlich, aber wir Menschen sollten eher mehr Mensch als weniger werden.
Elias Hirschel, obwohl es überhaupt nicht hoffnungsvoll in Ihrem Roman endet, Sie haben jetzt gerade schon genickt bei dem Lichtblick, den Lea Steinacker skizziert hat.
Ja, genau. Also vielleicht auf einer fast bisschen technischeren Ebene. Ich finde es total spannend, dass die ganzen Diskussionen rund um künstliche Intelligenz auch dazu führen, dass man sich einfach so philosophisch genauer Gedanken machen muss, was überhaupt Intelligenz ist. Also wie man das überhaupt definiert. Und ich glaube, da geht tatsächlich auch sehr viel weiter momentan, weil man das, glaube ich, noch gar nicht so gut definiert hatte vorher. Ja.
Elias Hirschel, Autor des Romans Content, und Miriam Meckel und Lea Steinacker mit ihrem Buch Alles überall auf einmal, wie künstliche Intelligenz unsere Welt verändert und was wir dabei gewinnen können. Zu Gast im Bücherfrühling auf der Leipziger Buchmesse im Deutschlandfunk Kultur.
Vielen Dank.
Dankeschön.
Dankeschön.